Cast for Competition. Der Podcast der Monopolkommission. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Cast for Competition. Krankenhäuser, die haben ja in den vergangenen 2 Jahren der Corona-Pandemie viele Schlagzeilen gemacht, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unglaublichen Belastungen ausgesetzt waren. Und immer stand die Frage im Raum, werden die Kapazitäten der Krankenhäuser der Belastung durch die Pandemie standhalten? Sie haben. Und jetzt sind wir im Frühsommer 2022. Die Pandemiesituation entspannt sich gerade. Und das ist vielleicht auch die Gelegenheit, sich dem Krankenhaussektor gerade mal ohne Stresstest anzuschauen. Denn er war eigentlich schon vor der Pandemie belastet, auf ganz verschiedenen Ebenen. Wirtschaftlich. Viele Krankenhäuser standen und stehen vor der Insolvenz. Aber auch in puncto Patientenversorgung. Also während wir im ländlichen Raum oft Kilometer um Kilometer fahren müssen, um zum nächsten Krankenhaus zu gelangen, wissen wir in manchen Großstädten gar nicht, in welches Krankenhaus wir gehen könnten, weil es schlicht so viele verschiedene gibt. Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag 2021 Reformen angekündigt und guter Rat ist ja kostbar. Analysen und Vorschläge kommen jetzt auch durch die Monopolkommission, die ja ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung ist, mit Sitz in Bonn. Und Achim Wambach ist Mitglied der 5-köpfigen Monopolkommission und war bis 2020 ihr Vorsitzender. Und er ist Präsident des ZEW, das ist das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Und ich bin Elif Schenner, ich bin Journalistin und führe wieder durch diese sechste Ausgabe des Podcasts Cast for Competition. Schön, dass wir hier wieder gemeinsam sitzen können, Herr Professor Wambach.
Ja, sehr schön.
Eine neue Folge gibt es ja immer dann, Herr Professor Wambach, wenn die Monopolkommission ein neues Gutachten veröffentlicht hat. Und jetzt ist es ein Sondergutachten, Wettbewerb und Planung auf den Krankenhausmärkten. Wobei schon im letzten Hauptgutachten 2020, da hatte ja der Krankenhaussektor schon eine Rolle gespielt im Hauptgutachten. Warum gibt es jetzt ein Sondergutachten dazu?
Ja, damals war der Anlass, dass viele wollten, dass die Fusionskontrolle eingeschränkt wird. Also mehrere Krankenhäuser wollten zusammengehen. Die Wettbewerbsbehörde hat gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Und da gab es so einen Konflikt, dass die einen sagten, aber wenn die zusammengehen, haben die ja sozusagen mehr Behandlungen, mehr Operationen. Das ist doch gut für die Qualität. Und die Wettbewerbsökonomen würden sagen, ja, aber gerade der Wettbewerb, der sorgt für eine hohe Qualität. Und hier sieht man schon den Konflikt zwischen, sollte man den Krankenhausmarkt eigentlich planerisch gestalten oder sollen die Wettbewerbskräfte wirken? Und damals hatten wir auch einen Vorschlag gemacht, wie man die Qualität in diese Fusionskontrolle hineinbekommt. Aber wir haben uns gesagt, wir müssen uns das mal genauer anschauen. Wo wirkt der Wettbewerb und wo ist das planerische Gestalten notwendig und hilfreich?
Also das ist nochmal genau der Kernpunkt, glaube ich. Also es geht vor allen Dingen darum, die Krankenhauslandschaft ist ein großes, komplexes Ding. Es sind 2 große Akteure, die hier verbunden sind. Da ist einerseits die staatliche Planung über die Länder beispielsweise und da ist auf der anderen Seite der Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern. So, das sind die 2 Akteure, über die wir jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde hier sprechen werden. Und weil es eben so ein großes, komplexes Ding ist, wie sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen der Monopolkommission hier vorgegangen? Wie haben Sie recherchiert, gearbeitet über diesen langen Zeitraum in diesem komplexen Themengebiet Krankenhausmärkte?
Ja, also wir haben recht lange an diesem Gutachten gearbeitet, weil der Markt doch so kompliziert ist, um ihn zu durchdringen. Ja, wir haben schriftliche Anhörungen gemacht. Also wir haben die Krankenhausplanungsbehörden der Länder befragt. Wir haben Verbände befragt. Wir haben auch Krankenhäuser angeschrieben. Wir haben mündliche Anhörungen gemacht. Also wir haben die eingeladen und haben ja mit denen diskutiert. Wir haben auch mit Wissenschaftlern geredet. Wir haben uns die Literatur dazu angeschaut, die wissenschaftliche. Und das ist alles mit eingeflossen in dieses Gutachten.
Also ein großes Werk. Es gibt ja normalerweise das Hauptgutachten, dann gibt es die klassischen Sektorgutachten, die wir immer durch die Monopolkommission bekommen und dann eben dieses Sondergutachten. Das macht die Monopolkommission auf eigene Initiative manchmal, aber eben auch durch Ministerialanfragen. Was ist hier der Fall gewesen?
Das war eigene Initiative. Aber ich glaube, ein sehr aktuelles Thema. Sie haben die Ampelkoalition schon erwähnt. Es ist jetzt extra eine Kommission eingerichtet worden auf Bundesebene, wie die Krankenhauslandschaft zu gestalten ist. Ich glaube, da kommt das Gutachten gerade richtig.
Das scheint so definitiv zu sein. Denn wenn wir dieses Sondergutachten lesen, da finde ich auch diesen Satz darin. Insgesamt sieht die Monopolkommission einen dringenden Verbesserungsbedarf der derzeitig bestehenden Versorgungsstrukturen. Was stimmt aus Ihrer Sicht nicht an der augenblicklichen Struktur?
Naja, sagen wir so, es gibt viele Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Sonst hätte die Bundesregierung ja nicht diese Kommission eingerichtet. Sie haben es zu Anfang schon erwähnt, viele Krankenhäuser sind in einer schlechten finanziellen Situation. Insbesondere die kleinen Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Wir sehen in manchen Regionen Überkapazitäten, in manchen Unterkapazitäten. Vor ein paar Jahren gab es die Studie der Bertelsmann-Stiftung, und die sagte, man könnte mehr als die Hälfte der Häuser schließen. Das war also schon eine ganz dramatische Aussage. Und was wir auch sehen, wir haben in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viele kleine Krankenhäuser, die nicht spezialisiert sind, aber trotzdem Operationen anbieten. Also ein Qualitätsthema.
Und vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel auch, wenn Sie den internationalen Vergleich ansprechen, also über 2000 oder fast 2000 Krankenhäuser gibt es in Deutschland und fast eine 500.000 Betten. Aber daraus dann die Qualität abzuleiten, das ist dann wahrscheinlich genau der Knackpunkt. Geht wahrscheinlich halt nicht.
Genau, das kann man nicht machen. Also wir haben in Deutschland mehr Ärzte, wir haben mehr Betten, wir haben auch mehr Pflegekräfte. Aber Ärzte und Pflegekräfte pro Bett ist geringer als in anderen Ländern. Ja, das kommt schon auf die richtige Mixtur an, und da stimmt einiges nicht.
Und das, was nicht stimmt, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe es eben schon nochmal gesagt, also es gibt im Krankenhaussektor, in den Krankenhausmärkten gibt es den Bereich der Planung durch Bund und Länder. Die setzen die Rahmenbedingungen, also die sogenannte Krankenhausplanung. Und es gibt den Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Akteure, wenn man den Wettbewerb auch als Akteur bezeichnen möchte. Wie klappt aus Ihrer Sicht und aus den Analysen, die Sie jetzt hier vorgenommen haben im Sondergutachten, wie klappt hier das Zusammenspiel?
Also das ist verbesserungsfähig, das Zusammenspiel. Vielleicht einen Schritt zurück. Was sind die Ziele im Krankenhausmarkt? Das ist die hohe Qualität. Wir wollen hohe Qualität. Eine flächendeckende Versorgung, dass jeder Zugang hat. Und das muss bezahlbar sein, also finanziell tragfähig. Und in manchen Märkten, nehmen wir den Automobilmarkt, das macht der Wettbewerb von alleine. Da haben wir eine hohe Qualität. Jeder kann sich ein Auto kaufen, wenn er möchte. Und Tankstellen gibt es überall. Und es ist auch bezahlbar in gewissen Grenzen. Also das ist die Kraft des Wettbewerbs. Auf der anderen Seite, der Gesundheitsmarkt ist sehr speziell. Wir haben Informationsprobleme. Wenn Sie ein Notfall sind, wollen Sie nicht noch verhandeln über Preise. Ja, das ist also froh, wenn Sie behandelt werden. Wir haben das Thema Daseinsvorsorge. Es muss wirklich sichergestellt sein, dass jeder Zugang hat. Also insofern ist das ein besonderer Markt, und deswegen ist auch richtig, dass die Behörden da eine wichtige Rolle spielen. Aber diese Interaktion, die kann verbessert werden und die sollte verbessert werden.
Was passiert genau mit diesen beiden Akteuren? Also wo sehen Sie die Schwierigkeit zwischen den beiden?
Naja, die blockieren sich teilweise. Also zum Beispiel wollen in manchen Regionen die Planungsbehörden Krankenhäuser gerne zusammenlegen, weil sie sagen, da haben wir mehr Betten in einem Haus oder eine Kette ist das dann, und haben dadurch höhere Qualitäten. Die Wettbewerbsbehörden sagen, nein, der Wettbewerb, der führt dazu, dass die Qualität höher ist. Da gibt es übrigens auch Studien, die das zeigen. Ja, also da ist ein Widerspruch. Wir haben auch das Gefühl, dass die Planungsbehörden, die haben gar nicht so viele Eingriffsmöglichkeiten, eigentlich das auch festzurren, was der Wettbewerb bereits erzeugt hat. Also das ist sozusagen auch eine Interaktion in die andere Richtung. Der Wettbewerb beeinflusst die Planungsbehörden. Nicht nur die Planungsbehörden beeinflussen den Wettbewerb. Und da mal zu sagen, jetzt machen wir mal einen klaren Strich. Also ganz klar wird der nie werden, aber einen klareren Strich. Ja, also das ist die Aufgabe der Planungsbehörden. Und hier kann der Wettbewerb auch wirken. Das, glaube ich, wäre schon gut.
Wenn wir sagen Wettbewerb im Krankenhaussektor, dann gibt es durchaus auch diesen Impuls auch in mir zu sagen, Herr Wambach, sind Sie sich sicher? Mehr Wettbewerb im Krankenhaussektor? Ich bin mir nicht sicher. Also bei den Zuständen, die wir hier zum Teil erleben, geht das nicht nach hinten los.
Ja, also es ist ein berechtigter Einwand. Aber man darf das nicht unterschätzen, welche Wirkung der Wettbewerb hat. Also eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass mehr Wettbewerb dazu führt, dass zum Beispiel bessere Managementqualitäten in den Häusern drin sind. Weil man muss sich ja behaupten gegenüber das andere Krankenhaus. Und das eine hatte dann eine 10% geringere Rückfallquote bei Herzerkrankungen. Also man kann das messen, diese Kraft des Wettbewerbs. Umgekehrt, wenn zwei Krankenhäuser fusionieren und da ist dann kein anderes in der Stadt, die haben dann auch keinen Grund mehr, gute Leistung anzubieten, guten Service anzubieten. Das dringt dann so langsam da rein. Das ist nicht so, dass die Ärzte jetzt sagen, so jetzt ist mir alles egal. Ja? Aber der Druck des Wettbewerbs, dass man auch den Ärzten in der Stadt zeigt, dass wir sind das beste Krankenhaus, ja? Dass man auch vergleichbar wird, ja? Das hat eine starke Wirkung, die wir auch in den Studien sehen.
Kann man denn auch sicherstellen, wenn man den Wettbewerb, so wie Sie sich das jetzt vorstellen oder wie Sie das gleich erläutern werden, dass das eben nicht auf Kosten des Personals beispielsweise geht. Also das ist ja eine große Sorge, und das ist ja im Moment die offene Wunde quasi im Krankenhaussystem, dass wir einen großen Pflegekräftemangel haben. Wie kann man sicherstellen, dass der Wettbewerb nicht dazu führt, dass genau auf Kosten derjenigen dieser Wettbewerb dann ausgetragen wird?
Das ist berechtigt. Zu Anfang war der Wettbewerb auch so. Es war ein reiner Kostenwettbewerb und das hat man dann auf Kosten der Pflegekräfte gemacht. Und da sind jetzt aber mehrere Instrumente, um dem entgegenzuwirken. Zum einen sind die Pflegekräfte ausgenommen von diesen Fallpauschalen, auf die wir sicherlich gleich eingehen werden. Also man muss eine bestimmte Anzahl von Pflegekräften einfach haben, um die Qualitätsstandard zu erfüllen. Und dann, das ist der zweite Punkt, die Qualitätsregulierung, auch die verlangt eine gewisse Anzahl von Pflegekräften. Also die hat man bewusst rausgenommen, sodass das, was wir eigentlich wollen, wir wollen einen Qualitätswettbewerb. Kostenwettbewerb auch in bestimmten Grenzen. Wir wollen nicht überteure Krankenhäuser. Ja, aber der Hauptfokus ist schon der Qualitätswettbewerb.
Dann steigen wir jetzt genau ein in die Materie. Sie haben das berühmte Wort der Fallpauschalen gerade angesprochen. Das ist ein Grundpfeiler der Krankenhausversorgung, die Fallpauschalen. Also welches Geld bekommt ein Krankenhaus für die Behandlung einzelner Fälle? Also für den Beinbruch, für die Geburt, für eine Behandlung von Krebs. Können Sie noch mal kurz erklären, was noch mal die Idee war hinter den Fallpauschalen, die jetzt ja durchaus irgendwo auch ein Stück weit in Verruf gekommen sind?
Genau. Also Fallpauschalen ist das Haupteinnahmequelle für die Krankenhäuser. Die Krankenversicherung zahlen das. Es gibt noch die Investitionskostenförderung durch die Länder. Die ist aber sehr gering und spielt finanziell keine so große Rolle. Und die Kommunen machen auch einen Defizitausgleich bei manchen Krankenhäusern, aber nur bei ihren, also nur bei den kommunalen. Ist auch eine Wettbewerbsverzerrung, also ein anderes Thema, aber steht auch im Gutachten.
Sagen Sie auch schon als Wettbewerb.
Nein, die können nur ihre eigenen Krankenhäuser den Defizitausgleich machen, aber wenn in der Kommune ein privates steht, dann dürfen die das nicht.
Ja.
Und das ist, oder von Wohlfahrtsverbänden, dann dürfen die das auch
nicht. Da sagt der Wettbewerber, ist nicht in Ordnung.
Ist es auch nicht. Aber jetzt zu den Fallpauschalen. Also Fallpauschalen ist der Gedanke, dass eine Person, die eine bestimmte Behandlung hat, eine bestimmte Diagnose, also Behandlung bedarf, egal in welches Krankenhaus sie geht, das Krankenhaus bekommt dasselbe Geld, ja, für diese Behandlung. Und da gibt es ein sehr elaboriertes System. Also zum Beispiel ist eine Nierentransplantation ungefähr 4,939 mal so teuer wie eine durchschnittliche Behandlung.
Ungefähr.
Also genau, das, zumindest das Geld, was das Krankenhaus bekommt. Und das hat schon, finde ich, ganz gute Auswirkungen. Also zum einen, man bekommt das Geld als Krankenhaus, wenn man jemand behandelt. Und insofern hat man ein Interesse daran, zum Beispiel gute Qualität zur Verfügung zu stellen, sodass man auch, wenn jemand auswählen darf, in dieses Krankenhaus geht. Übrigens mehr als 60% der Behandlung kann man selber wählen. Das sind keine Notfälle, wo man einfach sagt, ich nehme das nächstbeste, sondern da kann man wählen. Also insofern ist das eine ganz wichtige Rolle. Und das andere ist, dass die Krankenhäuser damit auch ihren Bedarf an die Nachfrage ausrichten. Also wenn sie merken, oh, bei der Behandlung kommen aber viele Leute, zum Beispiel weil die Gegend älter wird, ja, weil der demografische Wandel einsetzt, dann werden die halt die Abteilung ausbauen oder vergrößern und andere Abteilungen schrumpfen lassen. Mhm. Also durch diese Zahlungsform, es gibt Geld pro Behandlung, hat man diese Qualitätseffekte und man hat auch diesen Ausrichtungseffekt. Und das sind beides wettbewerbsche Effekte.
Ich komme nochmal mit einem Aber. Also zum Beispiel, ich bin eine junge Mutter und habe deswegen ein kleines bisschen Erfahrung im Thema Geburten und habe festgestellt, dass sehr viele Kaiserschnitte gemacht werden. So jetzt so, sagen wir, in privaten, qualitativen Interviews habe ich das jetzt festgestellt. Und man stellt fest, dass plötzlich sehr viele von diesen Kaiserschnitten stattfinden und die Spekulation, die Annahme, die Kritik, also jetzt nicht nur von Privatleuten, ist, dass man sagt, die Krankenhäuser haben auch was davon, weil so ein Kaiserschnitt ist irgendwie teurer, bringt mehr Geld innerhalb der Fallpauschalen als so eine Geburt, die möglicherweise 3 Tage dauert, aber der Kaiserschnitt ist in einer halben Stunde erledigt und die Mutter ist dann irgendwie nach ein paar Tagen dann wieder raus und alles ist kalkulierbar. Wie kann man verhindern, dass über diese Fallpauschalen solche Schieflagen entstehen?
Also das Kaiserschnitt-Beispiel ist sehr besonders, auch gut erforscht, gerade in den USA. Da kommt übrigens auch noch der Grund, ist, dass viel geklagt wird in dem Bereich und deswegen machen die Kaiserschnitte. Aber die Frage ist eigentlich, was ist dann für ein Krankenhaus lukrativ? Ist der Kaiserschnitt lukrativer oder ist die normale Geburt lukrativer?
So habe ich das verstanden, dass der Kaiserschnitt lukrativer ist.
Ja, und wenn diese Fallpauschalen richtig sind, wenn die korrekt gesetzt sind, ist beides genauso lukrativ. Also das ist ja gerade die
wenn
Idee
sie
dahinter.
Wenn also richtig gesetzt wären,
richtig,
sozusagen.
Genau. Mhm. Und jedes System, jedes Regulierungssystem hat Ungenauigkeiten. Und also wenn man an Steuersystem denken oder Mehrwertsteuer, die mal höher, das ist immer falsch. Ja, also ganz richtig geht nie. Ja, aber die Frage ist, kriegen wir es so weit wie möglich richtig? Kriegen wir es scharf adjustiert, sodass am Ende dann das Krankenhaus sagt, also finanziell ist mir das egal, ob das ein Kaiserschnitt ist oder eine natürliche Geburt. Wir machen das, was medizinisch richtig ist. Ja, und das ist ja das Ziel der Sache. Also kein finanzielles Interesse, sondern wirklich das medizinische Interesse steht im Vordergrund.
So, also das heißt, da lohnt sich, so verstehe ich Sie, doch mal der Blick auf diese Fallpauschalen. Und damit kommen wir da zu der Frage, was genau ist denn das Problem an den derzeitigen Fallpauschalen?
Ja, also man kann sich dem Eindruck nicht erwehren, dass sie auch manchmal als Sündenbock vorgeschoben werden, aber einiges ist da nicht so in Ordnung. Also sie sind sehr intransparent, wie sie ermittelt werden. Die müssten eigentlich regelmäßig korrigiert werden. Regionaler Bezug zum Beispiel. Eine Behandlung in Dresden ist was anderes als in der Eifel. Allein weil die Lohnkosten anders sind, die Immobilienkosten sind anders. Und das Verfahren ist doch recht intransparent. Und ich glaube, da würde es doch helfen, wenn man da noch mehr Informationen mit hineinsteuern würde und auch das Ganze auf eine saubere Basis stellen würde.
Also mehr Transparenz bei den Fallpauschalen. Also im Moment gibt es ja das Institut für Entgeltsystem im Krankenhaus, was diese Fallpauschalen aufstellt. Was ist der Vorschlag der Monopolkommission bezüglich der Fallpauschalen?
Ja, also es ist gut, dass es das Institut gibt. Und wenn man den Vergleich nimmt zum Risikostrukturausgleich, auch ein Instrument im Gesundheitssystem, den die Krankenkassen bekommen, der muss regelmäßig neu berechnet werden. Also das ist die Zahlung, die für den Versicherten bekommen. Und da gibt es einen wissenschaftlichen Beirat, der auch drauf schaut, sind das die richtigen Kriterien, brauchen wir andere Kriterien, wie wirken die Kriterien, erfüllt das seine Funktion, um als Wettbewerbsinstrument auch dieser Aufgabe gerecht zu werden. Und das wäre auch unser Vorschlag hier, einen wissenschaftlichen Beirat einzurichten, der genau diese Funktion wahrnimmt, dass die DRGs ihre Aufgabe erfüllen.
Das ist die eine Seite, also die Fallpauschalen, der wettbewerblichere Teil der Finanzierung der Krankenhäuser. Und dann gibt es den zweiten Grundpfeiler, nämlich die Krankenhausplanung durch die Länder. Auch da nochmal, Professor Wambach, könnten Sie nochmal erklären, was ist das Ziel der Krankenhausplanung und wie sieht das in der Praxis aus? Weil ich jetzt wahrnehme, dass manches an Idee existiert, was in der Praxis doch anders sich auswirkt.
Also die Länder stellen Krankenhauspläne auf und die sind für ein Krankenhaus wichtig, weil wer nicht in diesem Plan ist, kann nicht mit Krankenversicherung abrechnen, mit den gesetzlichen. Er könnte privat abrechnen, aber nicht mit den gesetzlichen Krankenversicherungen. Und diesem Plan vorausgeht die Bedarfsfeststellung. Also man ist da drin, wenn man gebraucht wird sozusagen.
Also eine Region wird angeguckt und dann wird gesagt, okay, wir bräuchten diese Art von Krankenhaus, diese Anzahl von Betten.
Genau. Und theoretisch klingt das ja erstmal ganz gut.
Aber klingt einfach, ja.
Der Prozess ist sehr unscharf und häufig wird fortgeschrieben, was früher da war. Das ist dann der Bedarf. Der Bedarf ist nicht sauber definiert. Also unter Bedarf versteht man zum Beispiel die Maximalentfernung bis zum nächsten Krankenhaus, dass Geburtsstationen da sind und so weiter. Aber sauber ist das nicht definiert. Und insofern schreiben die auch fest, was an Strukturen da sind.
Was passiert dann mit dieser Bedarfsfeststellung? Also dann, man nimmt das auf und sagt, das ist der Bedarf, also beispielsweise die Entfernung ist zum nächsten Krankenhaus. Und dann ist ja die Frage, was macht ein Bundesland mit diesem Bedarf, der festgestellt worden ist?
Genau, jetzt, wenn wir annehmen, Bundesland sagt, wir haben aber zu viele Betten, dann würden die gerne ein Krankenhaus rausnehmen. Ja, das ist aber gar nicht so leicht, weil das Krankenhaus ja dann nicht mehr operieren darf, also nicht mehr behandeln darf und nicht mehr tätig sein darf. Und dann klagen die Krankenhäuser auch dagegen. Es ist also schwer, die rauszunehmen. Und wenn letztes Jahr der Bedarf offensichtlich noch da ist, warum ist er dieses Jahr nicht mehr da? Also die haben Probleme, Krankenhäuser rauszunehmen, wenn Überversorgung da ist. Und sie haben auch nicht so leicht, neue Dienste, also wenn unterversorgt ist, neue Dienste anzubieten, weil sie haben kein Druckmittel, um das zu machen. Deswegen reden die viel mit den Krankenhäusern. Und sie sagen, okay, könnt ihr hier was mehr machen und da was weniger machen? Und das ist aber wettbewerblich auch problematisch, weil dann sitzen alle an einem Tisch und sagen, wir teilen den Markt auf. Ja? Aus Wettbewerbsgründen ist dieses Miteinanderreden gar nicht so gesund. Ja? Also insofern ist das kein einfacher Prozess.
Also dann nehmen wir doch mal das Beispiel Unterversorgung. Was ist der Monopolkommissionsvorschlag, um eine Unterversorgung einer Region mit einem Krankenhaus zu verhindern?
Im Moment ist der Gedanke, wir definieren einen Bedarf und der deckt alles ab. Ja? Und da ist auch kein Wettbewerb drin, ne? Weil entweder haben wir einen Bedarf oder wir haben keinen Bedarf. Ja? Und was wir vorschlagen ist, es gibt eine Sicherstellungsgrenze. Das ist so ein Mindestbedarf, der nicht unterschritten werden kann. Oberhalb der Sicherstellungsgrenze kann es aber Wettbewerb geben. Also nicht nur ein Bedarf, sondern es gibt eine Sicherstellungsgrenze und darüber kann es mal mehr oder mal weniger Krankenhäuser oder Betten geben. Aber die Sicherstellungsgrenze, die muss scharf gegriffen werden und da sollen dann auch die Landesbehörden mehr Mittel haben, also zum Beispiel, dass sie Leistungen dann durch Ausschreibungen dann auch in diese Gegend ziehen können.
Also eine Sicherstellungsgrenze, wer würde die dann benennen, also was die Grenze ist? Also auch da müsste man ja quasi diesen Bedarf dann dafür aufstellen.
Also die konkreten Ziele der Bedarfsdeckung, da sind, jedes Land macht das ein bisschen anders und das könnte man schon stärker systematisieren und insbesondere sozusagen klarer definieren, dass man dann auch sagt, okay, auf der Basis haben wir eine Sicherstellungsgrenze und dann dürfen wir da auch aktiv werden als Behörde.
Und dann müsste es wahrscheinlich auch eben Gesetze geben, sodass die Länder auch eben einschreiten können. Die gibt es bisher nicht.
Ja, sie haben Einfluss drauf, aber es ist halt, es gibt nicht dieses eine Gesetz, ja. Und klar können auch Länder, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann Gelder zahlen, aber das ist nicht systematisch. Mhm. Und das, wie unser Vorschlag sind, Vorhaltezuschläge einzurichten, die dann auch dafür genutzt werden können.
Wie ist es denn andersrum? Sie haben schon gesagt, also Sicherstellungsgrenze müsste eigentlich eingezogen werden und danach ist ein bisschen Spiel, aber ab einem gewissen Punkt wird es dann wieder gekappt. Dann darf der Ausschlag dann nicht mehr so hoch sein.
Genau, also das scheint so, dass der Abbau von Überkapazitäten das größere Problem ist und nicht die Unterversorgung zu beheben. Das ist auch ein Problem, weil das größere sind die Überkapazitäten. Idealerweise kümmert sich der Wettbewerb darum. Ja, also wenn ein Krankenhaus nicht mehr profitabel ist, dann geht es halt auf dem Markt aus. Das macht es aber so leicht nicht, weil es zum Beispiel, wenn es ein kommunales Krankenhaus ist, dann von der Kommune unterstützt wird. Also es macht fleißig Verluste, aber die Kommune zahlt für das Krankenhaus. Also da sind zwei Vorschläge. Das eine ist, dass man vielleicht dann auch spezifiziert, neben der Sicherstellungsgrenze eine Obergrenze. Ist im Krankenhausmarkt auch wichtig, weil die können ihre Betten im Notfall auch selber füllen. Also das, also sozusagen, indem sie auch Operationen anregen, wo man sagt, okay, im Zweifelsfall, dann machen wir lieber die Operation und die Behandlung. Deswegen kann eine Obergrenze Sinn machen, ja, aber man braucht diesen wettbewerblichen Freiraum. Und dann muss aber auch die Landesplanungsbehörde eine Ermächtigungsgrundlage haben, um dann ein Krankenhaus rausnehmen zu dürfen aus diesem Krankenhausplan. Das fällt denen nicht leicht aus rechtlichen Gründen. Das muss konkret dann auch festgelegt werden.
Um das nochmal klarzukriegen, also was bedeutet denn aus einem Krankenhausplan rausnehmen für ein Krankenhaus?
Ja, dann darf das Krankenhaus nicht mehr abrechnen mit den gesetzlichen Krankenkassen.
Okay, also darf da noch stehen bleiben, wird nicht abgerissen sozusagen, sondern darf nicht mehr abgerechnet werden. Aber könnte man dann sagen, also dieses Krankenhaus wird rausgenommen oder würde man, also wie würde man das dann entscheiden? Geht es dann um bestimmte Häuser oder wo wüsste man dann, also was würde dann rausgenommen werden aus einem Krankenhausplan?
Ja, also wir kommen nachher drauf, wie wird die Krankenhäuser, wie werden die unterschieden, wie wird die Qualität sichergestellt, aber ein Konzept ist das der Leistungsgruppen und dann wird man sagen, wir brauchen hier nicht drei Gynäkologien, sondern nur zwei. Ja, und dann wird halt eine der drei würde dann aus dem Plan herausgenommen.
Und dann gibt es dann bestimmte Kriterien, wonach ja, genau, entschieden würde.
Ganz wichtig, Qualitätskriterien, ja, also wo sind die besseren Behandlungen, wo sind die höheren Fallzahlen. Diese Qualitätskriterien kommen durch den Wettbewerb auch, weil das kennt man aus den Städten, man möchte die Geburten doch möglicherweise, also idealerweise in den Krankenhäusern machen, die den guten Namen haben, wo man weiß, dass man gut behandelt wird. Ja, also der Wettbewerbsdruck ist da, aber manchmal braucht man auch die Planungsbehörde, die das dann unterstützt und sagt, okay, aber hier müssen wir jetzt mal zumachen.
Also das heißt, gucken, wie hoch ist der Bedarf, ist der gedeckt, ist der nicht gedeckt? Wenn der Überbedarf gedeckt ist, dann guckt man sich dann die nächste Stufe an, die Qualität zum Beispiel, und dann kann man entsprechend entscheiden, welches Krankenhaus aus dem Plan zum Beispiel herausgenommen werden würde. Stelle ich mir auch nicht einfach vor, mit den Krankenhäusern darüber zu verhandeln. Dann lassen Sie uns nochmal an der Stelle darüber sprechen, in welchem Wechselspiel, wenn wir beim Thema Qualität sind, stehen hier eben ja die staatlichen Rahmenbedingungen, also die staatliche Planung, mit dem Wettbewerb?
Ganz schwierige Frage. Also fangen wir mit dem Wettbewerb an. Ja, im Krankenhaussektor gibt es keinen Preiswettbewerb. Die Preise sind reguliert. Also wo gibt es dann Wettbewerb? Das eine ist ein Kostenwettbewerb, also dass Krankenhäuser versuchen, es günstiger die Leistungen anzubieten. Das heißt auch gute Strukturen im Krankenhaus. Das heißt, also das ist ja nicht nur die Pflegekosten, die Sie eben angesprochen haben, die sollte es ja nicht sein, da gibt es jetzt auch gesetzliche Regeln für, aber die anderen Kostenblöcke, die da sind, im Catering, in den Servicebereichen, auch in der IT, in der Beschaffung, also es ist ein richtiges Unternehmen, so ein Krankenhaus. Ja? Also diesen Kostenwettbewerb haben wir. Und das andere ist aber der Qualitätswettbewerb. Die Krankenhäuser konkurrieren mit der besseren Qualität. Wenn Sie eine Operation machen müssen, hören Sie sich schon um, in welches Krankenhaus soll ich denn gehen? Sie fragen Ihre Ärzte, was ist das beste Krankenhaus für diese Behandlung? Ja, Sie schauen sich vielleicht auch in Magazinen nach, werden die Krankenhäuser bewertet. Das ist der Qualitätswettbewerb. Da gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, dass der wirkt, dieser Qualitätswettbewerb. und dass man also schon hier auch auf die Kraft der Wahl der Patienten in einem gewissen Weise vertrauen kann. Allerdings ist da noch einiges zu tun, da kommen wir gleich auch zu, wie man diese Kraft noch stärker nutzen kann.
Also mehr die Entscheidungsfähigkeit stärkt.
Genau. Das andere ist aber die staatlichen Rahmenbedingungen. Ja, und hat nicht auch die öffentliche Hand eine Aufgabe, Qualität sicherzustellen? Und das hat sie, die sie definieren, eine Mindestqualität, eine Mindestbehandlungszahl, die bestimmte Operationen, also bestimmte Behandlungen leisten müssen. Und da soll auch einiges mehr getan werden. Also das ist ein großes Thema in der Politik. Wie können wir bessere Regeln für höhere Qualität schaffen?
Aber das stelle ich mir auch total schwierig vor, wie man denn Qualität definiert. Also Sie haben ja eben schon so ein paar Punkte genannt, also vom Catering über IT, über wahrscheinlich auch irgendwie muss ein Patient wieder zurück ins Krankenhaus, weil eine Wunde aufgegangen ist oder wie auch immer. Also da sind ja so viele Faktoren. Wie kann man das definieren? Wie wird das definiert?
Ja, das ist auch ein Teil der Kritik. Wir versuchen es im Moment staatlich zu definieren. Also was sind Qualitätsindikatoren?
Also nicht wir die Monopolkommission, sondern...
Genau, wir die Gesellschaft. Ja. Das ist, wir versuchen, die staatlich zu definieren. Das heißt, es gibt eine Definition von Qualität, ja, das mit verschiedenen Parametern natürlich. Eigentlich hätte da der Wettbewerb auch eine wichtige Rolle, weil auch Qualität ist im Auge des Betrachters und manche finden die Servicequalität wichtiger. Die Behandlungsqualität kann auch verschiedene Dimensionen haben. Ist die Operation schnell? Wie lang bleibt man im Krankenhaus und so weiter? Deswegen spricht da auch einiges dafür, dass man da ein multidimensionales Qualitätsdenken hat, wo auch verschiedene Akteure andere Qualitätsbegriffe haben. Vielleicht rein formal, wir unterscheiden zwischen Strukturqualität, das ist die Ausstattung von Krankenhaushäusern, die Prozessqualität, das sind Vorgänge und Arbeitsschritte in den Krankenhäusern und ganz wichtig, die Ergebnisqualität, also die Behandlungserfolge.
Okay, und dann haben Sie aber jetzt eben auch schon angedeutet, also ich als Patientin, als Patient muss ja Orientierung finden, also wo diese Qualität, über die ja noch zu diskutieren wäre sozusagen, wo ich die finden kann, also wie ich das nachschlagen kann. Im Moment ist das so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, die Knie werden in diesem Krankenhaus gut operiert und die, weiß ich nicht, irgendwas anderes wird in einem anderen Krankenhaus gut behandelt, also das ist so Mund-zu-Mund-Propaganda, die Ärzte empfehlen. Was stellen Sie sich als Monopolkommission vor? Wie könnte das besser funktionieren oder wie könnte das anders funktionieren?
Ja, also da gibt es viele Instrumente, an denen man ansetzen kann. Also es ist schon richtig, die Patienten befragen den Arzt oder die Ärztin, wo kann man hingehen. Aber die haben auch nur eine beschränkte Übersicht. Die kennen ja nicht alle Krankenhäuser, die es in Deutschland gibt und wo es die Stärken gibt. Außerdem, die kooperieren auch mit Krankenhäusern und dann liegt einem natürlich das Krankenhaus, mit dem man kooperiert, auch näher. Einfach, man kennt die Leute da, aber das ist dann nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, dass man dann dieses Krankenhaus empfiehlt. Es gibt Qualitätsindikatoren, allerdings nur für jede vierte Behandlung. Dafür gibt es ein eigenes Institut, also noch ein Institut, das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Und das erstellt diese Qualitätsindikatoren, aber nur dann, wenn der gemeinsame Bundesausschuss, jetzt wieder ein neues Gremium, sagt, macht das bitte. Da stecken aber die Krankenhäuser drin, in diesem gemeinsamen Bundesausschuss. Da sind auch Ärzte
drin. Und die Krankenversicherung.
Und die Krankenversicherung. Insofern haben die Krankenhäuser ein Mitspracherecht über ihre eigene Qualitätskontrolle. Ja, den Unternehmen würden wir das nicht so erlauben, ja, das ist, dass die das selber definieren, was gut und schlecht ist. Das muss schon außerhalb geschehen. Ja, und hier das geschieht bei diesem Institut, das ist unabhängig, aber es wird beauftragt vom gemeinsamen Bundesausschuss.
Was schlagen Sie dann als Monopolkommission vor?
Naja, auch der Gesundheitsminister kann dieses Institut beauftragen. Ja, das muss nicht über den GBA, also diesen gemeinsamen Bundesausschuss, laufen. Und dass wir jetzt erst für ein Viertel der Behandlungen diese Qualitätsindikatoren haben und das Qualitätsportal, das es mal geben soll, gibt es so auch noch nicht. Da, finde ich, kann er einschreiten und selber das Institut beauftragen, dass das noch mehr von diesen Qualitätsindikatoren erstellt.
Das heißt, dann könnte der Gesundheitsminister sagen, und für diese und jene Behandlungen müssen Sie das eben auch aufstellen. Sie haben es gerade auch schon gesagt, die Krankenhäuser, aber die Krankenversicherung, da würde ich auch nochmal drauf gucken wollen, nämlich welche Rolle spielen die Krankenversicherungen, weil die bezahlen ja letztlich diese Krankenhäuser.
Genau, und wer zahlt, schafft an. Ja, also insofern würde man sagen, eigentlich sind die im Fahrersitz auch über die Qualität mit zu beurteilen. Und das machen die nicht so richtig. Also sie dürfen ihre Versicherten beraten, aber sie drängeln sich da nicht vor, mit wenigen Ausnahmen. Sie haben allgemeine Indikatoren auf ihren Seiten. Aber was man sich ja vorstellen könnte, ist, dass man sagt, eine Hüftoperation steht an, ich frage meinen Arzt oder Ärztin, in welches Krankenhaus. Und dann rufe ich meine Krankenversicherung an und sage, passt auf, ich brauche eine Hüftoperation, das Krankenhaus ist mir empfohlen worden, ist das gut? Und die haben ja in ihren Abrechnungsdaten nochmal ganz andere Informationen. Wie hoch ist die Rückfallquote? Was sind die Probleme nach einer Hüftoperation? Bei welchem Krankenhaus waren die Probleme höher? Das ist dann wieder ein Qualitätsbegriff, den die aber mitprägen können, weil sie die Daten auch haben. Und deswegen ist unser Vorschlag, man verpflichtet die Krankenversicherung, diesen Service anzubieten, sodass jeder, der eine Behandlung bekommt, also eine elektive, eine Wahlbehandlung, dann auch da anrufen kann und sagen kann, was ist das beste Krankenhaus? Würde dazu führen, dass sie auch genötigt wären, die Krankenversicherung Qualitätsstandards für ihr Haus aufzubauen. Nicht einen einheitlichen für ganz Deutschland, ja, das sind die Kriterien für ganz Deutschland, das kriegt man sowieso nicht hin, sondern würde halt die AOK einen eigenen Standard haben, die Technikerkrankenkasse, die Barmer und wie sie alle heißen, würden ihre eigenen Standards haben.
Ist das dann für mich als Patientin nicht unübersichtlicher am Ende?
Naja, Sie sind ja nur bei einer Krankenversicherung, Sie rufen bei Ihrer an und die wird ja auch genötigt, die, wenn sie den Auftrag hat, machen die auch einen ordentlichen Job, ja, die wird dann genötigt, die Datenzugänge, die sie haben. Es gibt auch Qualitätsberichte der Krankenhäuser, die sie mitverwenden können. Die sind aber etwas komplizierter, also so hat der Qualitätsbericht der Uniklinik Bonn fast 2000 Seiten, also da braucht man mehrere Wochenende, um sich da durchzuarbeiten. Aber darauf greifen die auch zu und bauen dann ein System auf der Qualitätsberatung.
Wenn wir jetzt dann nochmal drauf gucken, würden Sie sagen, das reicht dann, wenn das hier passiert, dann ist die Qualität gewährleistet?
Ja, die Krankenversicherer haben nicht nur die Rolle zu zahlen und hier wäre ja eine Beratungsrolle, die wir wollen, sondern sie greifen auch mehr in die Behandlungen ein. Das läuft unter dem Begriff der Managed Care, dass also auch der Versicherer da einen Einfluss hat. Und hier auf die Krankenhäuser angewandt sind das die sogenannten Qualitätsverträge. Also die würden auf die Krankenhäuser zugehen und sagen, bei der Behandlung, da würden wir vorschlagen, ihr macht das mit den Maschinen, ihr braucht so viel Personal dafür, wir machen Qualitätskontrolle, dass die Rückfallquote ein bestimmtes Niveau nicht überschreitet. Das sind Qualitätsverträge, die dürfen sie mit ihnen abschließen gegen Aufpreis, also dann zahlen die Krankenversicherer auch etwas dafür. Da machen sie auch nur wenige, die stagnieren diese Qualitätsverträge. Ein Grund, warum die stagnieren, ist, weil wenn sie das mit einem Krankenhaus gemacht haben, die Krankenversicherer, dann können sie ihren Versicherten nicht sagen, jetzt geht alle da rein. Weil das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz, ja, dass wenn man mal das aufgesetzt hat, dass man auch seine Versicherten reinschleust und dass man dann auch damit sozusagen Werbung machen kann, sagen, wir haben tolle Krankenhäuser, wir haben tolle Qualitätsverträge. Und deswegen ist unser Vorschlag, diese Qualitätsverträge zu koppeln an Krankenhauswahltarifverträge für die Versicherten. Und dann wird man als Versicherten sagen, okay, ich habe den Standardvertrag oder ich habe den, wo die besonders qualitätsgesicherten Krankenhäuser drin sind. Und dann gehe ich, wenn es kein Notfall ist, gehe ich in eins dieser Krankenhäuser, die meine Krankenversicherung für mich besonders ausgewählt hat.
Ich überlege gerade, ist das im Vergleich zu sagen, so wie mit der Wahlwerkstatt? Also genau. Wenn ich bei meiner Versicherung besprochen habe, also diese Werkstatt ist jetzt die, mit der wir in Kontakt stehen.
Genau, das wäre der Vergleich.
Kann man das gut übertragen auf den Gesundheitssektor? Oder wenn man sagt zum Beispiel, also diese Maschinen dürfen verwendet werden, jetzt mal so übertrieben formuliert und jene nicht. Also das ist ja immer noch so, auch so jetzt im Alltäglichen der Krankenversicherung, dass bestimmte Behandlungen bezahlt werden, andere Behandlungen wieder nicht bezahlt werden. Würde das dann nicht das Risiko des Ausfransens dann bergen?
Ja, sagen wir so, ich glaube, der erste Schritt wird eher sein, dass die unterschiedliche Qualität, die wir ja schon längst haben, es gibt gute Krankenhäuser und nicht so gute Krankenhäuser, dass die transparent wird. Im Moment ist so ein bisschen die Illusion in dem Markt, Krankenhäuser per Gesetz müssen das Notwendige machen. Ja, und das suggeriert, das macht jeder und wenn ein Krankenhaus was mehr macht, das ist ja dann mehr als das Notwendige, ist ja auch falsch, ja, das sollte es nicht machen. Aber wir sehen bereits jetzt, manche haben eine bessere maschinelle Ausstattung, manche haben die besseren Operateure, haben ein größeres Team, haben mehr Erfahrung, also es gibt diese Qualitätsunterschiede und die würden mit solchen Qualitätssicherungsverträgen, würden die auch transparenter gemacht werden. Und ich glaube nicht, dass die Krankenkassen bewusst mit Krankenhäusern kontrahieren würden, die keine gute Qualität anbieten, weil auch die laufen natürlich das Risiko, dass sie verklagt werden. Ja, wenn die eine schlechte Beratung machen oder mir einen Qualitätsvertrag anbieten, wo Häuser drin sind, die keine Qualität anbieten, dann laufen die auch in dieses Risiko rein. Deswegen glaube ich, dass das schon dazu führen wird, dass das Qualitätsniveau insgesamt gehoben wird.
Jetzt haben wir vor allen Dingen darüber gesprochen, was so die wettbewerblichen Einflussfaktoren sind. Nochmal ganz wichtig, unterstreichen Sie als Monopolkommission, dass man definieren muss, was eben Leistungen sind, was Qualität ausmacht. Und diese definierten Kriterien sollten transparent sein. Zum Schluss lassen Sie uns nochmal auf die Länder gucken. Also was können die tun, um die Qualität zu verbessern oder zu sichern in Krankenhäusern?
Ja, also die Länder haben einen gewissen Einfluss auf die Qualität und im Moment läuft das in den meisten oder eigentlich in allen Bundesländern nach dem Versorgungsstufenkonzept. Also manche Krankenhäuser machen die Grundversorgung, manchmal die Regelversorgung, die Schwerpunktversorgung und die Maximalversorgung. Und ein Krankenhaus, das mal den Stempel Grundversorgung hat, darf dann auch nicht Maximalversorgung machen. Das darf dann also auch nicht diese Leistungen anbieten. Und dahinter liegen auch Qualitätskriterien, ja, also eine Maximalversorgung muss bestimmte Sachen bereithalten, die allerdings noch recht grob sind. Eine Alternative, die wir aus der Schweiz kennen und die das Land Nordrhein-Westfalen jetzt plant, ist das Leistungsgruppenkonzept. Die Leistungsgruppen ist, wie der Name schon sagt, auf Basis von Leistungen, die auch was mit den Fallpauschalen zu tun hat. Da werden Gruppen zusammengefügt. Also es gibt dann am Ende soll es 32 Leistungsbereiche geben mit mehreren Leistungsgruppen, also zum Beispiel der Leistungsbereich Neurologie. Und dann ist die Leistungsgruppe die allgemeine Neurologie, die Stroke Unit und die Neurofrühreha. Das sind dann drei Leistungsgruppen. Und jetzt kann man in jedem dieser Leistungsgruppen oder insbesondere in den Leistungsbereichen Qualitätskriterien aufsetzen. Das kann man also spezifischer, genauer. Das ist ein Vorteil, ein planerischer Vorteil. Es hat auch den Vorteil, dass dann Krankenhäuser sich spezialisieren können. Also die wollen nicht die Maximalversorgung, die wollen aber nicht die Grundversorgung, sondern die wollen halt gerade, sagen wir mal, in der Neurologie ihr Expertentum einbringen. Und das geht in diesem Leistungsgruppenkonzept. Und das wäre natürlich aus wettbewerbischer Sicht von Vorteil, dass dann die Krankenhäuser auch, die konkurrieren mit ihren Leistungsgruppen, ja, und müssen dafür nicht groß oder klein sein, sondern diese Leistungsgruppe gut können. Deswegen empfehlen wir auch dieses Leistungsgruppenkonzept, aber man braucht die wettbewerblichen Anforderungen. Also wenn nachher das so spezifiziert ist, wir brauchen nur drei mit der Leistungsgruppe, die müssen genau das erfüllen, dann ist das eine noch stärkere planerische Umarmung, ja, dann ist da kein Freiheitsgrad mehr da. Also man muss das hinbekommen mit den Freiheitsgraden des Wettbewerbs.
Heieiei, also es gibt viele Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge im Krankenhaus. Sektor. Es ist sehr verflochten zwischen Staat und wirtschaftlichen Interessen, also wettbewerblichen Interessen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen so einen Strich drunter machen müssten, wie das ja quasi im Sondergutachten ja, das Ziel ist, dass man da so einmal so einen Strich drunter macht für den Moment. Wie schwierig ist das alles zu reformieren? Also mir scheint das doch alles eine OP am offenen Herzen zu sein, wenn ich das jetzt mal so kurz schenkelklopferisch einfügen darf.
Ja, ach, die Monopolkommission schreibt ja alle zwei Jahre über die regulierten Sektoren, die Bahn, die Telekommunikation, den Postbereich und den Energiebereich. Und alle zwei Jahre fällt uns was Neues dazu ein, weil die Sektoren sich weiterentwickelt, aber weil es auch immer wieder neue Probleme gibt an der Schnittstelle zu Wettbewerb und Planung und Regulierung. Und das ist im Gesundheitssystem genauso. Also man kann nicht erwarten, dass man jetzt die Lösung findet, aber es ist wichtig, dieses Thema doch immer wieder aufzunehmen. Und in den letzten Jahren haben wir verstärkte Wettbewerbsthematiken in dem Sektor auch gesehen. Also der Krankenversicherungssystem, das ist reformiert worden, da hat der Wettbewerb explizit jetzt im Gesetz Aufnahme gefunden, in dem der Wettbewerb auch dafür sorgt, dass die leistungsfähig sind und wirtschaftlich handeln. Und dieser Gedanke kann man im Krankenhaussektor tatsächlich noch stärker vorantreiben. Insofern hoffe ich, dass wir hier einen Impuls setzen, dass wir in diese Richtung gehen. Aber das ist nicht die finale Antwort. Wir werden vermutlich in ein paar Jahren nochmal das Thema aufgreifen können, allein inhaltlich. Ob wir es machen, ist eine andere Frage. Aber das Thema wird uns noch weiter beschäftigen.
Was passiert jetzt mit diesem 83. Sondergutachten?
Das Gutachten, wie immer, wir veröffentlichen unser Gutachten, es wird im Gesundheitsministerium vorgestellt, es wird mit den Mitarbeitern des Ministeriums diskutiert. Wir werden es auch der Kommission geben, die für die Krankenhausplanung zuständig ist. Wir planen so eine kleine Tour, wo wir es dann auch vorstellen, das Gutachten, und dann beginnt die Diskussion.
Spannend. Vielen Dank, Professor Achim Wambach, Mitglied der Monopolkommission. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, nachdem ich hier Cast for Competition gehört habe, das interessiert mich jetzt aber doch genauer, ich möchte mehr darüber erfahren, dann gehen Sie ins Netz, da wo Sie uns auch finden können, auf monopolkommission.de. Da gibt es auch die vergangenen Podcast-Folgen und auch alle Gutachten, wie auch eben dieses Sondergutachten zu Wettbewerb und Planung auf den Krankenhausmärkten. Und in der nächsten Folge von Cast for Competition wird das Hauptgutachten der Monopolkommission im Mittelpunkt stehen. Vielen Dank, Achim Wambach.
Sehr gerne. Dankeschön.
Elif Schennel ist mein Name. Tschüss.